Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Sea Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann aus dem HTGF-Büro in Berlin. Und auch heute begrüße ich wieder einen bekannten Gründer, nämlich den Walter Iskia von Innerspace, einem HTGF-Portfoliounternehmen. Hallo Walter.
Hallo.
Walter, wir werden jetzt gleich einmal über Innerspace natürlich kurz reden. Das heißt, da einmal kurz reinschauen, was ihr eigentlich tut und welchen Schwerpunkt ihr habt. Und dann wollen wir uns aber im weiteren Verlauf noch ein bisschen mehr mit eurem Sales und Go-to-Market beschäftigen, weil wir nämlich festgestellt haben, dass ihr da eine gewisse Reise hinter euch habt und da natürlich auch viel gelernt habt. Das heißt, wie man auch das Produkt, wie man auch die Positionierung anpasst. Und das finde ich total toll, dass du das heute mit uns teilen möchtest. Aber vielleicht fängst du einmal ganz kurz an. Wer bist du, was machst du und was macht denn eigentlich die Innerspace?
Vielen Dank, Martin, für die Einladung, dass ich hier bei dir im Podcast sein kann. Mein Name ist Walter Iskia. Ich bin einer der drei Gründer von Innerspace. Und die Geschichte, über die wir heute reden wollen, hat mit unserem Produkt, dem Simulator-Training in virtueller Realität für pharmazeutische Unternehmen zu tun. Wie kamen wir denn überhaupt dazu, so etwas anzubieten? Das hat damit begonnen, dass wir wussten, dass wir Virtual Reality für Trainings von verhaltensorientiertem Lernen einsetzen wollen. Das klingt jetzt abstrakt gesehen ein bisschen kompliziert, aber am Ende des Tages geht es darum, wir wollen Menschen dazu bringen, etwas tun zu können und zu wissen, warum sie es tun und nicht nur etwas zu wissen. Und das ist ein großer Unterschied in der Praxis. Und als wir mit unserem Unternehmen begonnen haben, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wer hat denn das Problem, Dinge in Perfektion ausführen zu müssen? Und da sind wir recht früh auf die pharmazeutische Industrie gekommen. Und zwar in einem Bereich, der für sie extrem wichtig ist, nämlich dem Abfüllen von Medikamenten. Und dieses Abfüllen von Medikamenten, das erfolgt typischerweise in Umfeldern, das man aseptische Reinräume nennt. Also das sind Räume, in denen man versucht, jegliche Form von Kontamination zu verhindern. Und das große Problem, das unsere Kunden hatten und auch immer noch haben, die Mitarbeiter, die sich in diesen Umfeldern bewegen, die müssen Dinge in Perfektion ausführen zu können, ohne aber viele Möglichkeiten zu haben, in der Realität das alles zu trainieren. Und tatsächlich müssen sie auch noch Dinge tun, die viel mit Mikrobiologie oder mit Physik, also mit Luftströmen und Ähnlichem zu tun haben. Das heißt, sie müssen Dinge trainieren, die eigentlich unsichtbar sind und die aber eine sehr, sehr große Auswirkung haben. Und was wir mit Virtual Reality gemacht haben, ist, wir haben ihnen geholfen, ihre Produktionsanlagen abzubilden, also digitale Zwillinge ihrer Produktionsanlagen zu machen und dann im nächsten Schritt auch ihre Prozesse digital abzubilden, sprich digitale Zwillinge, Prozesskopien zu machen und dann diese Prozesse in einem risikofreien Umfeld mit der Möglichkeit, Dinge wie Verkeimung zum Beispiel zu visualisieren, wie Luftströme zu visualisieren, trainieren zu können und Mitarbeitern ein standardisiertes Verhalten beizubringen. So hat es angefangen, was wir tun. Und das hat sich dann am Anfang eigentlich zu einem nicht sehr, sehr wachstumsorientierten Businessmodell ausgeprägt. Wir haben Projektgeschäft gemacht. Und irgendwann ist dann ein Kunde, ein sehr großer Kunde, auf uns zugekommen und hat gesagt, das ist schön und gut, dass einzelne meiner Niederlassungen mit euch trainieren. Aber richtigen Nutzen würde so ein Training nur dann bringen, wenn alle Niederlassungen mit diesem Produkt trainieren konnten. Und das war eigentlich der Beginn von Innerspace, wie wir es heute kennen, dass wir ein Standard-Training im Virtual Reality für Reinräume für die pharmazeutische Industrie anbieten und damit sehr, sehr große pharmazeutische Unternehmen angehen, als Kunden auch schon gewonnen haben. Also 6 der Top 20 pharmazeutischen Unternehmen gehören zu unseren Kunden. Wir sind mittlerweile an über 70 Standorten mit unserem Standard-Trainings-Simulator implementiert, ohne dass wir individualisieren müssen. Und das war natürlich auch letztlich der Grund, warum Investoren wie der Hightech Gründerfonds bei uns eingestiegen sind, weil wir ein SaaS-Business-Model gefunden haben, mit dem wir Virtual-Reality-Trainings an pharmazeutische Unternehmen verkaufen können.
eine wahnsinnig tolle Geschichte. Wir haben tatsächlich auch mit deinem Kollegen, dem Sebastian Scheler, bereits 2020 einmal gesprochen, damals noch im Rahmen der Founders Faces. Das war Episode 3 von den Founders Faces. Die werden wir auch unten auch nochmal verlinken. Damals war die Seed-Finanzierung gerade erst passiert. Das war, glaube ich, Ende 2019, genau. Und jetzt reden wir davon. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt nämlich auch wieder eine Finanzierungsrunde gemacht. Jetzt Anfang 2024 verkündet mit insgesamt 5,7 Millionen, unter anderem auch von MetaWave. Auch der HTGF hat sich wieder beteiligt. Und diesmal geht es um die Expansion in die USA. Das ist so euer erklärtes Ziel. Und da kommen wir jetzt auch schon ein bisschen in diesen Bereich rein, dieses Thema Product-Market-Fit und Go-to-Market-Strategie. Wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen darüber diskutiert, was ihr denn da eigentlich so gelernt habt. Also was waren denn eure initialen Angänge und was habt ihr denn gesagt, okay, gut, vielleicht, was funktioniert jetzt hier gerade noch nicht und wie können wir das dann untersuchen, was dann vielleicht auch nicht funktioniert? Also wie habt ihr das dann vielleicht auch analysiert?
Am besten setze ich bei dem Punkt an, wo ich vorhin aufgehört habe, als wir die Möglichkeit bekommen haben, bei einem sehr großen Unternehmen den Beweis dazu zu liefern, dass es möglich ist, Standard-Software für Virtual Reality Training zu entwickeln. Da war es so, dass wir uns ganz klar dann gesagt haben, hey, wir sind eine Tech-Company, wir sind eine VR-Software-Company und haben uns auch mit einem klaren SaaS-Ansatz auf dem Markt positioniert und waren damit von Anfang an tatsächlich sehr erfolgreich. Wir haben gesagt, wir haben XYZ Off-the-Shelf-Module, die kannst du kaufen, dann installierst du das auf Hardware und dann kannst du sofort trainieren. Und das hat den ersten Kunden sehr gut gefallen und es ist recht schnell gegangen, dass wir 4, 5 sehr große Unternehmen davon überzeugen konnten, dass das für sie Sinn macht, auch an mehreren Standorten Sinn macht. Also es ging dann sehr schnell, dass wir das nicht nur an jeweils einem Standort dieser großen Unternehmen platzieren konnten, sondern tatsächlich, wir waren ganz stolz, wir haben gesagt, wir haben eine Land and Expand Strategie. Also wir landen bei diesen großen Kunden und kommen dann immer wieder einen Schritt weiter. Und das hat auch gut funktioniert, bis zu dem Punkt, dass wir ungefähr so 5, 6, 7 Kunden hatten und so an knapp 25 Standorten ausgerollt waren. Und irgendwann dann haben unsere Sales Cycles begonnen, etwas länger zu werden. Überraschenderweise haben wir ganz am Anfang sehr schnell verkaufen können. Überraschenderweise war es so, dass Budgetthemen fast nie ein Thema waren.
Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was du so mit schnell meinst? Also was war denn für euch schnell und was war dann langsam?
Das ist sicherlich eine gute Frage. Schnell war für uns, dass wir einen Durchlauf von 6 Monaten hatten, also vom Kennenlernen des Kunden bis dann Präsentation bis Closing, zumindest der ersten Niederlassung hatten wir, wenn es schnell war, 6 und wenn es nicht so schnell war, 9 Monate, aber recht viel mehr war es dann nicht. Dann begann sich das Ganze aber so ein wenig zu verlangsamen auf 12 Monate und zum Teil auch mehr. Und wir haben gemerkt, dass wir in dem Verkaufsprozess am Anfang immer wieder die gleiche Euphorie auslösen konnten, auch wie das bei den ersten Kunden schon war. Nur dann, nach dieser Euphorie, kam es dazu, dass sich der Prozess verlangsamt hat, an manchen Stellen ja auch eingeschlafen ist und wir nicht mehr weiterkamen. Und wir haben uns dann recht im Detail angeschaut, wodurch ein Kunde laufen muss, wenn er Innerspace als Lösung kaufen möchte. Und man sieht, dass wir ein recht komplexes Buying Center haben, also sehr viele Menschen eingebunden sind, die bei dem Kauf in irgendeiner Form entscheiden. Das sind lokale Qualitätsmanager, das sind lokale Site-Verantwortliche, also Menschen, die wirtschaftlich für den Erfolg der jeweiligen Produktionsniederlassung zuständig sind. Dann gibt es aber auch globale Rollen, die damit eingebunden sind und natürlich auch Querschnittsfunktionen wie IT und Beschaffungsabteilung. Und als wir dann versucht haben, mit unseren Ansprechpartnern, unseren direkten Ansprechpartnern ein bisschen zu ergründen, woran es denn hakt, sind wir dann draufgekommen, dass unsere ersten Kunden, das waren einfach Innovatoren, das waren Menschen, die das unbedingt haben wollten und die haben es verstanden und mit sehr viel eigener Energie auch für sich selbst vorangetrieben, dass sie all diese Menschen, die ich gerade vorher beschrieben habe, auf ein Paket bekommen haben und die entsprechenden Entscheidungen, die notwendig sind, um ein Produkt, das doch Software ist und das ein digitales Trainingsprodukt ist, als Unternehmen kaufen zu können. Und nach diesen Kunden haben wir aber festgestellt, dass wir mit einer neuen Generation von Ansprechpartnern zu tun haben, Die sind zwar enthusiastisch für das Produkt, wenn sie aber nicht genau wissen, was sie als nächsten, übernächsten und über weiteren Schritt zu tun haben und wen sie einbinden, werden sie selbst nicht aktiv. Also haben wir uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, die Rollen in den Unternehmen, die wir liefern wollen, genauer zu analysieren und auch die Voraussetzungen sehr genau zu analysieren, wann denn Unternehmen in ihrer jeweiligen Situation unsere Lösung kaufen können und haben dann auch entsprechend angefangen, unseren Prozess anzupassen. Also was heißt das? Während unsere ersten Kunden mit unserer Positionierung zufrieden waren, dass wir ein Hersteller sind, der Standardmodule hat, die man trainieren kann und selbst versucht haben, die irgendwie in ihre Prozesse zu implementieren, ist die nachfolgende Generation an Kunden eher so, dass die nicht gesagt haben, wir sind an der Technologie interessiert, sondern wir sind an besser implementierten, digital unterstützten Training interessiert. Und das hat dazu geführt, dass wir neben dem reinen Verkauf der Technologie auch viel mehr darauf eingehen, wie man diese Technologie in den bestehenden Trainingsalltag, in bestehende Trainingskonzepte, in bestehende Trainingsabläufe implementiert, wie man die Vorteile, die sich aus VR ergeben, wie zum Beispiel Messbarkeit, Objektivierung, wie man das auch in die umliegenden Systeme besser einfüttern kann und wie man den Gesamtprozess implementiert.
Okay, verstanden. Das heißt, ihr helft ihnen jetzt, das viel besser noch zu integrieren in ihre eigenen Trainings und in das eigene Setup. Wie standardisierbar ist denn diese Integration? Also, weil ich kann mir jetzt ja vorstellen, dass gerade auch so eine etwas reiferen, gestandeneren Unternehmen, auch wenn sie vielleicht etwas Ähnliches tun, sich vielleicht in den Trainings aber dann doch signifikant unterscheiden, auch in den Entscheidungsprozessen ja vielleicht auch anders aufgestellt sind. Also, wie gut konntet ihr das standardisieren, diesen Go-to-Market, und was müsst ihr dann vielleicht immer noch jedes Mal anpassen bei jedem Kunden?
Du sprichst eine Frage an, die sehr, sehr interessant ist. Wir haben sehr lange uns mit dem Punkt konfrontiert gesehen, dass viele unserer Kunden oder besser gesagt der Nicht-Kunden gesagt haben, Standard ist sehr gut, aber bei uns ist eben alles ein wenig anders. Und dadurch, dass wir uns mit dieser Implementierungsfrage näher beschäftigen mussten, um einen Schritt weiter zu kommen, auch im Vertrieb, hatten wir das Glück, einen Schlüssel zu finden, wie wir fast beides tun können, also gewissermaßen eine Quadratur des Kreises erreichen können, wie wir nämlich mit Standard-Tools Individualisierung erreichen. Heute schaut unsere Lösung so aus, dass unsere Software aus 22 Modulen besteht, die ist immer noch Standard. Es gibt keine angepassten Module, keine kleinen Anpassungen für Kunden. Alle Kunden trainieren tatsächlich mit derselben Software. Aber das Zweite, das wir dazu entwickelt haben, sind Standard-Modul-Bausteine für die Implementierung, die jeweils, man könnte es so verstehen, wie kleine Lego-Bausteine funktionieren, die Unternehmen in ihre Blended Learning-Konzepte einbinden können. Und wir schaffen es dadurch, mit einer zweimal standardisierten Vorgehensweise und eigentlich Individualisierung, indem wir die Lego-Blöcke so anordnen, wie sie für die Unternehmen Sinn machen, dass wir dadurch eine Individualisierung einer doch standardisierten Lösung erreichen. Und das Positive ist für die Kunden, ein Grund, sich für Innerspace zu entscheiden, ist das Ziel, unternehmensweit Trainingsprozesse zu harmonisieren. Und das können sie hiermit erreichen, indem sie diese Standardblöcke verwenden. Und trotzdem, auch wenn es das Ziel ist, gibt es einfach individuelle Voraussetzungen in jeder spezifischen Site. Und durch die Implementierungsmethode können wir diese individuellen Voraussetzungen wiederum reflektieren. Und damit können wir es schaffen, eben einen angepassten Standard zu schaffen, sodass am Ende des Tages die Trainingsinhalte für alle gleich sind. Die Erfahrung, sage ich jetzt mal, wie die in den einzelnen Blended Learnings-Konzepten eingebaut sind, die sind aber niederlassungsspezifisch. Und das hat uns sehr weitergeholfen.
Jetzt lass uns vielleicht nochmal auf ein anderes Thema gehen. Wir haben jetzt ja gerade so viel über den grundsätzlichen Ansatz gesprochen, wie ihr auch so ein bisschen eure Positionierung und auch die Kommunikation geändert habt. Jetzt lass uns vielleicht auch mal über geografische Aspekte reden. Ich habe es ja am Anfang schon kurz erwähnt, ihr habt ja eine neue Finanzierungsrunde jetzt aufgestellt mit dem Ziel, explizit auch die Marktdurchdringung in den USA voranzutreiben. Da seid ihr aber schon, also ihr verkauft ja bereits in den USA, ihr habt da auch schon eine Erfahrung gemacht. Was ist denn jetzt vielleicht auch deine Erfahrung so ein bisschen im Vergleich zwischen USA und Europa? Was gibt es denn da für Besonderheiten, wenn man mit den Leuten kommuniziert, auch dieses ganze Thema Sales Cycle, was du ganz am Anfang angesprochen hast? Was sind so vielleicht auch grundsätzliche Unterschiede, was ihr gelernt habt, was ihr jetzt mitnehmt und was ihr natürlich jetzt auch noch viel besser machen wollt in den kommenden 12, 18, 24 Monaten?
Vielleicht, bevor ich diese Frage beantworte, noch kurz dazu, warum sind wir schon in den USA? Wir hatten das Glück und die Herausforderung von Anfang an, mit global agierenden Unternehmen zu tun zu haben. Das heißt, alle unsere Kunden haben nicht nur einen Standort, selbst wenn man in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz mit ihnen beginnt, Geschäft zu machen. Sie haben nicht nur einen Standort oder zwei Standorte in Europa, sondern alle unsere Kunden verfolgen eine globale Strategie. Und nachdem ich ja auch schon erläutert habe, dass unsere Strategie es ist, eine gewisse Harmonisierung in den Unternehmen für diese Standorte zu versprechen, war es auch so, dass uns die Unternehmen mitgenommen haben und wir haben zu Beginn eigentlich eher begonnen, mit europäischen Firmen Geschäft zu machen. Klar, die waren vor unserer Haustür, ging aber sehr schnell, dass wir dann in den USA, mittlerweile aber auch in Asien gelandet sind. Und wenn man sich dann strategisch anschaut, also die Hälfte unseres Umsatzes machen wir mittlerweile in den USA und die andere Hälfte machen wir in Europa, ohne bisher eine Niederlassung in den USA gehabt zu haben. Deswegen, am Anfang war es gar nicht so leicht, über die kulturellen Unterschiede zwischen USA und Europa zu sprechen, außer vielleicht die, man muss sich das so vorstellen, wenn man bei so einem großen Kunden reinkommt, dann kommt man in das Netzwerk und ist dort kaufbar für die Sites in diesem Netzwerk. Es ist schon sehr bemerkenswert, dass die amerikanischen Sites offener für rasche Innovation sind. Also der Europäer braucht ein bisschen mehr Proof, der braucht ein paar Referenzen mehr, wie das der Amerikaner braucht, weil du musst dir auch vorstellen, also wir haben das auch immer gesagt, in Kalifornien beispielsweise können wir nur sehr, sehr eingeschränkten Support leisten, weil wir halt als kleines Unternehmen nicht 24x5 Support leisten können. Das haben wir den Kunden gesagt, das war für Kalifornien kein Problem. Ich glaube nicht, dass deutsche Firmen mit 2 Stunden Support-Hours bei uns eingekauft hätten. Das ist schon einmal ein kultureller Unterschied. Mhm. Und der zweite kulturelle Unterschied ist sicherlich, dass die Amerikaner zumindest auf den ersten Blick mehr Offenheit dafür haben, etwas völlig Neues ohne Referenzen zu nehmen. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben bemerkt, dass wir, das dürfte mit unserer kulturellen Herkunft zu tun haben. Wir haben es dann aber mit europäisch organisierten Organisationen ein bisschen leichter tun im Verkauf. Alle unsere Kunden haben eine komplexe Organisation, aber Europäer haben auch den Vorteil, dass sie manchmal etwas verbindlicher sind, als das Amerikaner sind. Und speziell, wenn du sehr, sehr viele in einen Prozess eingebundenen Menschen koordinieren musst, dann hilft es schon, wenn, ja, um hier einen Vorteil zu bemühen, jemand dran ist, der sich der deutschen Gründlichkeit verpflichtet fühlt und macht es manchmal einiges leichter. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn es aus fachlichen Gründen im europäischen Bereich irgendwo hakt, ist es schwieriger, diese Dinge schnell und einfach zu lösen, wie das auf der amerikanischen Seite ist. In Summe muss man allerdings sagen, alle unsere Kunden sind global organisierte Unternehmen. Ich glaube nicht, dass wir einen ganz typischen Markt haben, wo man mit anderen Industrien so vergleichen könnte, weiß nicht, wie in der Consumer-Artikel-Industrie oder so, wo es ganz spezifische Unterschiede gibt. Bei uns ist eher so, dass alle versuchen, diesen globalen Standard in irgendeiner Form herzustellen und das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal ist es einfacher, manchmal ist es komplizierter, aber im Wesentlichen fühlt sich schon so an, als ob alle versuchen, den ähnlichen Regeln zu folgen.
Ja, das ist genau in solchen Märkten dann oftmals der Fall, vor allen Dingen die so global funktionieren. Du hast jetzt schon gesagt, ihr seid eigentlich so ein bisschen, ich möchte mal sagen, in die USA reingestolpert, ne? Also ihr wurdet quasi von euren Kunden mitgenommen. Wenn du jetzt aber mal in die Zukunft schauen möchtest, wie gesagt, ihr habt jetzt ja gerade auch diesen Plan nochmal aufgemacht und wahrscheinlich auch vermehrt solche Kunden zu akquirieren. Werdet ihr denn da jetzt irgendwas anders machen? Also werdet ihr da jetzt zum Beispiel hingehen? Wie werdet ihr jetzt ein Team vor Ort aufbauen? Wie soll das aussehen? Was sind da so ein bisschen eure Pläne? Also was sind da auch die Unterschiede, die sich in solchem Teamaufbau dann zum Beispiel zeigen, wenn wir zwischen einem europäischen Vertrieb und einem US-amerikanischen Vertrieb sprechen?
Mit dem Investment ist es das ganz klare Ziel, natürlich unseren Vertrieb regionalisierter zu machen. Bisher, for good and bad, konnten wir und waren wir dazu gezwungen, je nachdem, welches Verb man verwenden möchte, den Vertrieb aus Europa heraus organisieren. Wenn ich mir vorstelle, im letzten Jahr gab es keinen Tag, wo nicht irgendein Team transkontinental in der Luft war und irgendwie zu Kunden geflogen ist. Wir hatten wenig Flexibilität bei Kunden und Kundenpräsentationen. Dann am Ende des Tages auf beiden Seiten des Atlantiks, weil wenn deine Europäer in den USA sind, dann sind sie halt auch nicht in Europa. Das ist das, was wir jetzt im Wesentlichen ändern. Wir machen einen regionalen Vertrieb. Es gibt ein US-Team. Es gibt ein europäisches Team. Wir geben auch die vollständige Zuteilung von Kunden, also das Key oder Global Account Management. Wir geben es nicht auf, aber wir reduzieren es ein wenig. Wir sagen, wir betreuen die Kunden dort, wo wir die größte Nähe haben. Und dann gibt es natürlich schon jemanden, der das auf Global-Ebene koordiniert. Aber die US-Sites werden vom US-Team und die europäischen Sites werden vom europäischen Team jetzt betreut. Und was wir ganz konkret dann auch machen, ist, dass wir sowohl Europa als auch die USA in Regionen einteilen beginnen, also nicht mehr nach den Namen die Kunden betreuen, sondern am Ende des Tages die großen Regionen, nämlich DACH, nämlich UK, Irland, Benelux, Nordics in Europa und in den USA, alles was auf der Ostküste ist, also die Ostküste werden wir in zwei Teile teilen, und den mittleren Westen, als Regionen mit dedizierten Mitarbeitern bespielen. Das ist die eine Geschichte und die andere ist, wie unterscheidet sich der Zugang? Wir haben natürlich in Europa ein Thema, das viel am Zugang ändert, nämlich die GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung, die sehr vieles, was in den USA möglich ist, in Europa nicht ermöglicht. Grundsätzlich fahren wir aber denselben Ansatz. Wir haben wieder das Glück, dass unsere Kunden in großen Dachorganisationen und Industrievereinigungen sich zusammenfinden und organisieren. Dort treffen sie sich auch regelmäßig. Und mit dem regionalen Ansatz gehen wir jetzt tiefer in diese regionalen Netzwerke hinein. Wir haben mittlerweile ein gutes Standing in der Industrie. Wir dürfen diese Vereinigungen besuchen. Wir können zu den Events dorthin gehen. Wir bekommen dort Ausstellungsflächen. Und das machen wir gleichermaßen in den USA wie in Europa. Der große Unterschied ist eigentlich der, wie wir im Vorfeld und im Nachgang dann den Kontakt mit den Kunden aufnehmen können, aktiv. In den USA kann man das relativ ungebremst und ungehemmt machen. Kriegt man auch vorher schon alle Kontaktlisten, kann Menschen vorher ansprechen. In Europa muss man das ein bisschen smarter machen. Man kommt dann auch am Ende des Tages zum Kunden. Aber im Wesentlichen versuchen wir in beiden Kontinenten denselben Ansatz zu verfolgen, mit gewissen kleineren Nuancen, würde ich sagen. Und was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, unseren gesamten Go-to-Market, den wir haben, zusammenzunehmen. Also wir hatten bisher immer eine Aufteilung in Customer Service und Sales. Und mittlerweile ist es so, dass wir als Customer Service und Sales Team uns Go-to-Market nehmen und auch gemeinsam auf den Kunden zugehen, gemeinsam schon in der frühen Akquisitionsphase dem Kunden nicht nur eine technologische Lösung anbieten, sondern von Anfang an etwas, von dem man sehr gut das Gefühl sich vorstellen kann, wie das werden wird, wenn man sich dafür entscheidet und das auch implementiert bei sich.
Super, Walter. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, auch in diesen globalen Kontext mit einem so spannenden Produkt wie das, was ihr bei Innerspace habt. Ich wünsche euch jetzt weiterhin natürlich viel Erfolg für diesen Go-to-Market in die USA. Drücke ganz doll die Daumen, dass ihr möglichst viele Leute davon überzeugen könnt, dass sie mit euch einfach auch ein viel besseres Training auch durchführen können. Und
genau. Danke, Martin.
Bis bald.
Danke für die Einladung.